Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Streifzug durch die Frauengeschichte. Heute geht es um eine im Westerwald geborene Wiesbadener Klavierlehrerin, die zum führenden Kopf der bayerischen Frauenbewegung wurde. Am 10. Januar 1912 ging ein Schock durch die deutsche Frauenbewegung. Eka Freudenberg war tot. Im Alter von 53 Jahren war sie in der Nacht des 9. Januar ihrem Brustkrebsleiden erlegen. In den darauffolgenden Tagen waren die Zeitschriften der Frauenbewegung und nicht nur diese voll von Nachrufen, die das Bild einer Frau vermitteln, die nicht nur als frauenbewegte Aktivistin, sondern auch als Mensch hochgeschätzt wurde. Der Nachruf der Münchner Schriftstellerin Gabriele Reuter für die Berliner Tagesillustrierte Der Tag kann vielleicht symptomatisch stehen für viele, viele andere, die in dieser Zeit erschienen. Sie schrieb: Wie verstand sie es mit unermüdlicher Geduld, Herzlichkeit und Humor in den Anfängen der Bewegung dem Unverständnis standzuhalten, die Trägen mit dem Blitzgefunkel ihrer Rede aufzurütteln, die Oberflächlichen in die Tiefe zu führen, den Kleinlichen die Größe und Weite ihrer Ziele zu entrollen, die Zanksüchtigen, Ehrgeizigen durch die Urbanität und Selbstlosigkeit ihres Wesens zu entwaffnen. Es wäre zu wenig, wenn ich sagen wollte, die Frauensache hat einen unersetzlichen Verlust erlitten. Das deutsche Vaterland hat eine seiner besten Bürgerinnen verloren. Ja, wenn man sich heute mit der Geschichte der Frauenbewegung beschäftigt, dann muss man ziemlich viele Bücher wälzen und ziemlich viel lesen, bis man überhaupt erstmal auf den Namen Eka Freudenberg stößt. Und selbst in den Standardwerken zur Geschichte der Frauenbewegung ist Eka Freudenberg oft wenig mehr als ein Name. Wer war also diese so beliebte und so aufrichtig betrauerte Frau, die heute kaum noch jemand kennt? Wir wollen ihr mal nachgehen. Um zu Eka Freudenbergs Anfängen zu kommen, müssen wir in den Westerwald. Eka Freudenberg, die eigentlich Friederike hieß, kam aus Raubach bei Neuwied. Ihr Vater war dort Hüttenbesitzer gewesen. In den 1860er Jahren gingen die Geschäfte im Eisenhüttenwesen allerdings im Westerwald immer schlechter. Der Wald war mittlerweile so abgeholzt, dass der Westerwald seinen Namen kaum noch verdiente. Die Holzkohle, die zum Betrieb der Hochöfen gebraucht wurde, wurde immer teurer. Auf die modernere und effizientere Steinkohle umzurüsten, rentierte sich für die meisten Betriebe nicht, auch weil die Kohlereviere an der Ruhr viel zu weit entfernt lagen und der Transport viel zu kompliziert gewesen wäre. Johann Philipp Freudenberg hatte allerdings die Zeichen der Zeit ziemlich früh erkannt. 1866 gab er den noch laufenden Betrieb der Raubacher Hütte an einen Kompagnon ab und ließ sich dann mit seiner Familie in Wiesbaden nieder. Wiesbaden galt als Rentnerstadt, da war nicht besonders viel los, aber die Lebensqualität war hoch. Für ein 15- oder 16-jähriges Mädchen mag das Leben in der Stadt vielleicht nicht ganz so ideal gewesen sein. Wiesbaden war sehr, sehr geruhsam, aber Eka hatte Glück. Die Familie war aufgeschlossen und sehr bildungsorientiert und so bekam Eka, die höhere Tochter, anders als viele andere junge Mädchen des gehobenen Bürgertums, die Möglichkeit, sich zu einem Beruf ausbilden zu lassen. Die Familie hatte nämlich ihr musikalisches Talent sehr früh erkannt und praktischerweise hatte Ekas Bruder Wilhelm, der deutlich älter war als sie, ich glaube um die 20 Jahre älter, in Berlin ein Konservatorium und an diesem Konservatorium konnte Eka Freudenberg studieren. Danach kehrte sie nach Wiesbaden zurück, von öffentlichen Auftritten, etwa als Pianistin, wissen wir nichts, aber es heißt, dass sie Unterricht an einem Konservatorium gegeben habe. Zunächst zog Eka Freudenberg also wieder bei den Eltern ein. Irgendwann jedoch, vermutlich als sie so um die 30 war, scheint ihr danach gewesen zu sein, die Wohnsituation ein bisschen zu verändern. Es gibt zu dieser Zeit ihres Lebens keine Aufzeichnungen aus erster Hand. Wir wissen da nur Dinge aus den Erzählungen von befreundeten Frauenrechtlerinnen, wie zum Beispiel Gertrud Bäumer, die es dann wiederum von Eka Freudenberg hat. Und wir können ein bisschen die Adressbücher und Meldedaten durchforsten. Was wir gesichert sagen können, ist, dass Eka irgendwann bei ihrer Mutter auszog. Der Vater war mittlerweile verstorben und bei ihrer besten Freundin Emmy einzog. Und das mag erstmal pragmatische Gründe gehabt haben. Denn Emmy Preußer, die ungefähr gleich alt wie Eka Freudenberg war, lebte alleine in der Parterrewohnung einer Stadtvilla in der Kapellenstraße in Wiesbaden, wo die Freudenbergs die obere Etage gemietet hatten. Emmy Preußer hatte die Villa zusammen mit ihren Brüdern geerbt. Die Eltern waren verstorben, kurz bevor die Freudenbergs dort eingezogen waren. Wahrscheinlich kannten sich die Familien schon vorher. Die Preußer stammen zwar aus Eschweiler bei Aachen, aber sie hatten ebenso wie die Freudenbergs familiäre Verbindungen nach Neuwied. Außerdem geht aus den Heiratsurkunden der Familie Freudenberg hervor, dass die Preußers da öfters mal Trauzeugen waren. Also man hatte sich anscheinend gut gekannt, war vielleicht sogar befreundet. Ja, als Johann Philipp Freudenberg im Jahr 1890 starb, gab seine Witwe Caroline die Wohnung auf und zog zu ihrem Sohn und dessen Familie einige Häuser weiter, auch in der Kapellenstraße. Vielleicht hat Eka keinen großen Reiz darin gesehen, beim Bruder und der Schwägerin einzuziehen. Vielleicht war aber auch die Wohnung des Bruders zu klein und es war kein eigenes Zimmer für Eka mehr frei. Man weiß es nicht, aber die naheliegende Lösung scheint also gewesen zu sein, bei Emmy Preußer einzuziehen. Sie verstanden sich, wie gesagt, gut und Emmy hatte Platz. Es gibt auch Überlieferungen, die besagen, dass Emmy Preußer zu jener Zeit schon schwer krank war. Woran sie gelitten hatte, ist nicht bekannt, aber wenn das stimmt, dann mag eine Wohnungsgenossin natürlich besonders willkommen gewesen sein. Ob das aber stimmt, wissen wir nicht so ganz genau. Da gibt es ein paar widersprüchliche Anzeichen. Emmy Preußer starb sehr früh, das stimmt, und sie wurde in der Tat auch bis zum Schluss von Eka Freudenberg gepflegt. Es kann aber gut sein, dass sie um 1890 noch recht mobil war. Sie hat nämlich zusammen mit Eka Freudenberg begonnen, sich in der Frauenbewegung zu engagieren. 1892 oder 93, vielleicht auch in beiden Jahren, nahm mindestens Eka Freudenberg, aber sehr wahrscheinlich auch Emmy Preußer an der Jahresversammlung des Vereins Frauenbildungsreform teil, die in jenem Jahr oder in jenen beiden Jahren in Wiesbaden stattgefunden hatte. Dass Emmy Preußer dort Mitglied war, geht aus einer Unterschriftenaktion hervor, bei der ihr Name gemeinsam mit dem von Eka Freudenberg auftaucht. Ja, also vielleicht brauchte Emmy Preußer Assistenz, vielleicht aber auch nicht oder noch nicht. Und wie dem auch sei, einen Hinweis gibt es, dass die beiden nicht nur aus praktischen oder karitativen Gründen zusammenlebten. Denn 1893, einen Monat nach dem Tod von Eka Freudenbergs Mutter Caroline, machten die beiden ein gemeinsames Testament. Und das klingt nun nicht nach einem reinen Zweck-WG-Arrangement. Ja, so nahmen also Emmy Preußer und Eka Freudenberg ihren Anfang in der Frauenbewegung. Und begonnen haben die beiden, wie gesagt, im Verein Frauenbildungsreform, später Frauenbildung, Frauenstudium. Bildungschancen für Frauen und Mädchen waren zu jener Zeit nämlich eins der großen Themen, gerade in der bürgerlichen Frauenbewegung. Von allen deutschen Gliedstaaten durften in den 1890ern nur im vergleichsweise fortschrittlichen Großherzogtum Baden Mädchen höhere Schulen besuchen. Überall sonst war spätestens nach der Töchterschule Schluss, also mit 15 Jahren. Eventuell konnte ein Mädchen danach noch für ein oder zwei Jahre ein Lehrerinnenseminar besuchen. Mit etwas Glück und Talent war für manche auch noch eine künstlerische oder wie bei Eka Freudenberg eine musikalische Ausbildung drin. Zum Studium allerdings waren Frauen in Deutschland noch lange nicht zugelassen. Einige wenige studierten in der Schweiz, die anderen waren für intellektuelle Bestrebungen auf Privatunterricht und Selbststudium angewiesen. Einen akademischen Grad gab es dafür natürlich nicht. Ika Freudenberg zum Beispiel, das wissen wir, interessierte sich zeitlebens für Philosophie. Aus ihren Schriften ist auch erkennbar, dass sie Soziologie gelesen hatte, Volkswirtschaft, Geschichte und vieles andere. Sie hat sich jedoch alles, was sie wusste, selbst beibringen müssen. Dass sie nie über das Autodidaktinnentum hinausgekommen war, das sollte ein ganzes Leben an ihr nagen. Und mir geht's eigentlich auch immer so. Wenn ich Ika Freudenbergs Schriften lese, dann denke ich manchmal, was hätte aus dieser Frau noch alles werden können, wenn Frauen damals schon hätten studieren können ohne Probleme, wenn sie Professuren hätten erlangen können. Also wer weiß, vielleicht wäre aus ihr dann eine ganz große Universitätsprofessorin, eine Gelehrte gewesen. Vielleicht würden wir sie jetzt als Philosophin kennen. Und andererseits hat auch gerade wieder dieser Eklektizismus, den sie da an den Tag gelegt hatte, die Tatsache, dass sie alles las, dass sie unglaublich vielfältige Interessen hatte und sich ihre Interessensgebiete auch frei miteinander kombiniert hatte, also hatte auch das einen ganz besonderen Reiz und gibt, denke ich, ihren Schriften auch ein besonderes Gepräge. Aber wie gesagt, es hat doch schwer auf ihr gelastet, dass sie immer die Autodidaktin war. Das hatte allerdings ein Gutes. Denn, wie gesagt, diese Missstände hatten Ika Freudenberg dazu ja gebracht, sich für die Frauenbildung und Mädchenbildung zu engagieren. Und dieses Engagement für die Mädchenbildung, das brachte Ika Freudenberg und Emmy Preußer dann in Kontakt mit zwei ausgesprochen interessanten Persönlichkeiten, von denen zumindest eine noch eine gewisse Rolle in Ika Freudenbergs Leben spielen sollte und die andere eine der bekanntesten deutschen Frauenrechtlerinnen überhaupt werden würde. Die Rede ist von Sophia Hautsticker und deren Lebensgefährtin Anita Augsburg. Vielleicht war es dieser Kontakt, der Ika Freudenberg und Emmy Preußer 1894 dazu bewegte, ihre Wiesbadener Zelte abzubrechen und nach München zu gehen. Die beiden waren Mitte 30 zu dem Punkt, zogen in die Maxvorstadt an den Rand des Englischen Gartens, direkt in die Nachbarschaft von Hautsticker und Augsburg, die in der Kaulbachstraße lebten zu jenem Zeitpunkt. Noch im selben Jahr gründeten Freudenberg, Augsburg und Hautsticker einen Verein, nämlich die Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau. Dieser Verein musste zwar zweimal umbenannt werden, bis er einen einigermaßen griffigen Namen hatte und dem Vernehmen nach war es selbst dann auch noch für die Antragstellerin Sophia Hautsticker ein gutes Stück Arbeit, die Frauen dazu zu bewegen, einen kurzen, knackigen Namen anzunehmen. Aber als Verein für Fraueninteressen existiert dieser Verein immerhin noch heute. Dieser kleine Verein mit dem langen Namen, wie der Satiriker Ernst von Wollzogen ihn nannte, wuchs sehr schnell an. Bald gab es, meistens unter dem Vorsitz der Präsidentin Ika Freudenberg, nicht nur regelmäßige Vortrags- und Diskussionsabende, sondern auch eine Stellenvermittlung für weibliche Lehrlinge, eine Rechtsberatungsstelle für Frauen, die übrigens unter der Leitung von Sophia Hautsticker, und eine Jugendgruppe, die Ika Freudenberg besonders am Herzen lag. Auch die Mitgliederzahlen schnellten in die Höhe. Kommissionen wurden gebildet, zum Beispiel eine zur Situation von Fabrikarbeiterinnen, die oft weniger als die Hälfte ihrer männlichen Kollegen verdienten, oder von Heimarbeiterinnen, denen es noch schlechter ging. Ja, besonders am Herzen lag Ika Freudenberg die Sache der Kellnerin. Die Arbeitsbedingungen in den bayerischen Wirtshäusern waren absolut katastrophal, gerade für Frauen. Zu langen Schichten bei schlechter Bezahlung kamen körperliche Belastung und immer wieder auch sexuelle Belästigung. Der Verein für Fraueninteressen unterstützte daher die Frauen dabei, Veranstaltungen zu organisieren, in denen sie nach ihrer Arbeit, also mitten in der Nacht, sich treffen konnten, um unter sich oder auch gemeinsam mit den Arbeitgebern ihre Belange zu besprechen und sich zu organisieren. Die Berliner Frauenrechtlerin Gertrud Bäumer, die mit Ika Freudenberg sehr eng befreundet war und auch oft bei ihr zu Besuch weilte, beschreibt eine der Sitzungen wie folgt. Ich sehe sie noch anrücken. Die vom Franziskaner, die vom Salvator, die vom Hofbräu mit ehrfürchtigem Flüstern begrüßt. Die kleinen Abwaschmädel mit den weißen Schürzen. Reden taten sie unbefangen und kräftig, die Wirte nicht minder. Neugierige Stammgäste waren reichlich vertreten. Auch Elemente aus den Animierkneipen und dem Zuhältertum. So wurde die Sache ziemlich lebhaft. Ja, diese Initiative führte dazu, dass eine Kellnerinnengewerkschaft gegründet wurde und noch Jahre später war, laut Gertrud Bäumer, Ika Freudenberg sehr stolz darauf, dass das gelungen war. Bäumer erzählt, wie Ika Freudenberg beim Wandern in den Alpen einmal von einer Gruppe Kellnerinnen angesprochen wurde, die ihr herzlich für ihr Engagement dankten und ihr sagten, es habe etwas bezweckt. Und eine größere Genugtuung konnte es für Ika Freudenberg wahrscheinlich kaum geben. Natürlich bemühte der Verein sich aber auch um Außenwirkung. Man wollte bekannt machen, wie vielfältig und aktiv die Frauenbewegung auch im katholischen Bayern mittlerweile war. Wie viele Fraueninitiativen und frauengeführte Betriebe es mittlerweile gab. Und so kündigte der Verein im Jahr 1899 an, einen groß angelegten Bayerischen Frauentag veranstalten zu wollen. Da war die Presse zunächst ziemlich skeptisch. Würde so ein Kongress im konservativen Bayern auf Publikumsinteresse stoßen? Die Antwort ist, er tat es. Der Bayerische Frauentag wurde zu einem Riesenerfolg, zog zahlreiche Besucherinnen und Besucher an und wurde dann auch durchaus wohlwollend in der Tagespresse, die vorher so geunkt hatte, besprochen. Für Ika Freudenberg hieß das, dass ihr Arbeitspensum weiter kräftig anstieg. Sie wurde zu einer beliebten Vortragsrednerin und auch im Bund Deutscher Frauenvereine, dem 1894 gegründeten Dachverband der deutschen Frauenbewegung, war sie mit ihrem Humor und ihrem diplomatischen Geschick als Kandidatin für Ämter und Mandate sehr gefragt. Privat gab es dagegen Anlass zur Sorge. Emmy Preußers Gesundheitszustand hatte sich drastisch verschlechtert. Im November 1898 schrieb Ika Freudenberg dann an die Vorsitzende des Bunds Deutscher Frauenvereine, Auguste Schmidt: Ihr werter Brief, sehr verehrtes Fräulein Schmidt, trifft mich zu einer Zeit, wo ich wieder 4/5 des Tages durch Krankenpflege in Anspruch genommen bin. Wenige Monate später war Emmy Preußer tot. Wahrscheinlich in Vorahnung dessen hatte sie das gemeinsame Testament aus dem Jahr 1893 durch ein neues ersetzt, in dem sie Ika Freudenberg die gesamte Wohnungseinrichtung nebst einem Legat von 33.000 Mark vermachte. Und nur um diesen Betrag mal so ein bisschen einordnen zu können, allein die Zinsen, die dieser Betrag abwerfen konnte, überstiegen den Durchschnittslohn eines Facharbeiters. Das heißt, Emmy Preußer war äußerst gut situiert und sie wollte, dass Ika Freudenberg auch etwas davon abbekam. Da steht in dem Testament: Seit Jahren führe ich mit meiner Freundin Fräulein Friederike Freudenberg aus Wiesbaden eine gemeinschaftliche Haushaltung. Während der ganzen Zeit unseres Zusammenlebens hat mir meine Freundin fortgesetzt Gutes erwiesen, mich in liebevollster Weise gepflegt und dadurch vielfach verabsäumt, für sich selbst zu sorgen. Und ganz bemerkenswert finde ich in diesem Testament eine Klausel, mit der Emmy Preußer offenbar dafür sorgen wollte, dass dieses Legat auch bei der Gefährtin ankam und sie sich vielleicht nicht etwa genötigt sah, das Vermächtnis etwa zugunsten anderer Begünstigter, vielleicht auch Verwandter der Familie Preußer auszuschlagen. Also Emmy Preußer droht Ika Freudenberg da so ein bisschen mit einer Daumenschraube. Denn während andere Legate im Testament an andere Personen im Fall ihrer Ausschlagung an ein Taubstummeninstitut fallen sollten, schrieb Emmy Preußer über das Legat, das sie für Ika Freudenberg vorgesehen hatte: Sollte sie dieses Legat ausschlagen, so vermache ich die zur Dotierung des Legats verwendete Summe von 33.000 Mark seiner Majestät, dem zur Zeit meines Todes regierenden deutschen Kaiser, König von Preußen, Also denjenigen Menschen in Deutschland, kann man sagen, der dieses Geld wohl am allerwenigsten nötig hatte. Über Emmy Preußer wissen wir ja so gut wie nichts. Ihr Name findet sich einmal gemeinsam mit Ika Freudenbergs auf einer Unterschriftenliste, wie gesagt. Das war damals eine Unterschriftenaktion zur Unterstützung einer zu Unrecht inhaftierten Schweizer Frauenrechtlerin und Ärztin, Caroline Farner. Emmy Preußers Name steht auf der Mitgliederliste des Vereins für Fraueninteressen bzw. der Gesellschaft zur Förderung der geistigen Interessen der Frau, wie er damals noch hieß. Und viel mehr wissen wir über sie eigentlich nicht, außer ihren Lebensdaten. Trotzdem, auch wenn sie für uns eine Unbekannte bleiben muss, die Kreativität, die sie da in diesem Testament an den Tag legt, die gibt uns vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung, was Ika Freudenberg vielleicht an ihr gefunden haben mag. Ja, nach Emmy Preußers Tod kam Ika Freudenberg allerdings kaum zum Durchatmen. Der Frauentag musste organisiert werden und auch ihre Vortragstätigkeit nahm Ika Freudenberg sofort wieder auf. Dazu kam noch eine Veränderung in den Wohnverhältnissen. Im Sommer 1899 löste sie die Wohnung in der Giselastraße auf, die sie gemeinsam mit der Freundin bewohnt hatte, und zog zu Sophia Chautsticker in die Königinstraße, gleich am Südende des Englischen Gartens. Heute befindet sich dort das amerikanische Konsulat. Eigentlich hatte Sophia Chautsticker dort noch mit Anita Augsburg einziehen wollen. Das wurde jedoch abgeblasen, weil die beiden Frauen da doch beschlossen hatten, getrennte Wege zu gehen. Das heißt, Anita Augsburg, die mittlerweile in Zürich studiert und zeitweilig in Berlin gelebt hatte, die zog dann irgendwann mit der Hamburger Frauenrechtlerin Dida Gustava Heimann wieder in die Kaulbachstraße, also gerade um die Ecke, und dann irgendwann aufs Land. Und Ika Freudenberg zog mit Sophia Chautsticker in die Königinstraße 3a. Dort um die Ecke bzw. am rückwärtigen Ende des gleichen Grundstücks in der Fontanstraße betrieb Sophia Chautsticker schon seit längerem ein sehr beliebtes und erfolgreiches Fotoatelier. Chautsticker war bestens vernetzt und so wurde das Wohnzimmer in der Königinstraße auch bald zu einem Treffpunkt, in dem sich Frauenrechtlerinnen und Schwabinger Bohème die Klinke in die Hand gaben. Da war der Satiriker Ernst von Wollzogen ebenso einer der Stammgäste wie die Schriftstellerin Ricarda Huch und Gabriele Reuter. Sophia Chautsticker schreibt in einem Lebensbild zu Ika Freudenberg, aus dem ich eben schon einen Teil zitiert hatte, in ihrem Buch Gestalt und Wandel, Frauenbildnisse aus dem Jahr 1939 über dieses Wohnzimmer. Den persönlichen Mittelpunkt bildete das Haus von Sophie Chautsticker, in das Ika Freudenberg nach dem Tode ihrer Freundin übersiedelte. Dieses kleine, lebendige Haus mit der kecken Laune seines Schmucks, es war die eigene Welt einer schaffenden Frau, auf eigenem Grunde erarbeitet, aus eigenstem Stil gestaltet, Zeugnis von freudiger, unabhängiger Lebenskraft und feuriger Schönheitsliebe. Ja, dieses Haus war in der Tat bemerkenswert. Das Fotoatelier Elvira in der Fontanstraße, das war ein Neubau zur damaligen Zeit, das erste Jugendstilgebäude Münchens und hatte ein sehr großes, wildes Ornament auf der Fassade, was so ein bisschen aussah wie ein chinesischer Drache, trug deswegen auch den Spitznamen die Drachenburg. Und das Haus, das Wohnhaus, das Sophia Chautsticker dann damals noch mit Anita Augsburg am hinteren Ende hatte bauen lassen, das griff genau diese Ästhetik, auch die leicht graugrüne Farbgebung, wieder auf, war also nicht ganz so ungewöhnlich ornamentiert wie das Fotoatelier Elvira, aber trotzdem noch ein ganz, ganz progressives Gebäude zur damaligen Zeit. Ja, und zu diesem Haushalt gehörte ab 1899 also auch Ika Freudenberg. Sie zog zunächst ins Obergeschoss, während Chautsticker die beiden unteren Etagen bewohnte, aber irgendwann wurden die Übergänge zwischen den beiden Etagen wohl fließend. Ein paar Worte vielleicht noch zu Sophia Chautsticker. Die war die Tochter eines Amsterdamer Kunsthändlers. 1865 geboren, war sie 7 Jahre jünger als Ika Freudenberg. betrieb neben ihrem Fotoatelier sehr, sehr erfolgreich die Rechtsberatungsstelle des Vereins für Fraueninteressen und sie engagierte sich für Kinder in Not. So manche Fälle nahm sie nicht nur administrativ, sondern auch ganz praktisch und persönlich unter ihre Fittiche. Sophia Rautsticker und Ika Freudenberg reisten zu Frauenkongressen oft gemeinsam. Bekannt wurden sie da als Ika und Puck. Puck war Sophia Rautstickers Spitzname. Und in Berlin, da trafen sie sich auch ganz gerne mit den Frauenbewegungskolleginnen Anna Papritz und Margarete Friedenthal, die sie 1899 bei einer Verbandstagung in Dresden kennengelernt hatten. Aber das Paar Rautsticker-Freudenberg trat nicht immer nur im Doppelpack auf. In der Frauenbewegung arbeiteten sie zwar gemeinsam, aber oft an verschiedenen Projekten. Sophia Rautsticker betrieb nach wie vor ihr Fotoatelier und schließlich pflegten die beiden Frauen auch getrennte Freundschaften, die ihnen wichtig waren und die sie sich offenbar auch gegenseitig herzlich gönnten. So hatte Ika Freudenberg zum Beispiel um 1904 die Berliner Frauenrechtlerin Gertrud Bäumer kennengelernt, von der wir eben schon die beiden Zitate gehört haben. Gertrud Bäumer, die selbst in Berlin mit der Pädagogin Helene Lange zusammenlebte, die genoss das unkonventionelle Umfeld in der Königinstraße sehr und kam mehrmals im Jahr auf Besuch oder unternahm Kurztrips mit Ika Freudenberg in die nahegelegenen Alpen. 1905 erfüllten sich die beiden dann gemeinsam einen lang gehegten Wunsch und machten eine mehrwöchige Rundreise durch Italien, quasi auf Goethes Spuren. Das war damals der Renner in der bürgerlichen Frauenbewegung. Da haben wir mehrere Damen, die diese Reise unternommen hatten, was aber, glaube ich, tatsächlich auch ein Tourismus-Hit in Italien überhaupt war. Also der bildungsbürgerliche Tourismus um 1900, da macht man sich manchmal heutzutage überhaupt kein Bild vor von, wie weit entwickelt der schon war, was es für eine touristische Infrastruktur war und wie gut das damals schon ging, mit Reiseführern, zum Beispiel mit einem Baedeker in der Hand, sich relativ selbstständig tatsächlich schon von Ort zu bewegen. Ja, also Gertrud Bäumer war zu dem Zeitpunkt 31 Jahre alt, hatte gerade Laudabile über Goethe promoviert und Ika Freudenberg hatte soeben ihren 47. Geburtstag gefeiert. Diese Reise nach Italien sollte allerdings Ika Freudenbergs letzte unbeschwerte Reise werden. Denn wenige Wochen nach der Rückkehr wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Anfang 1906 unterzog sie sich einer Brustamputation. Gertrud Bäumer schreibt hierzu in einem Brief an die befreundete Soziologin Marianne Weber: Ika geht es verhältnismäßig gut. Sie ist gestern aus der Klinik nach Hause gekommen. Der bakteriologische Befund scheint doch relativ günstig zu sein, sodass man nicht wie Puck zuerst an das Schlimmste zu denken hat. Jedenfalls darf man hoffen, dass mit der Operation, die allerdings sehr eingreifend hat sein müssen, die Sache behoben ist. Den Lebensmut, den ließ Ika Freudenberg sich jedoch davon nicht nehmen. Sie arbeitete weiter mit fast ungebrochener Intensität in der Frauenbewegung und auch ihr sprichwörtlicher und in der Frauenbewegung wirklich legendärer Humor, der blieb ihr erhalten. Aus einem Kurzurlaub mit Gertrud Bäumer in Hohenschwangau schrieb sie zum Beispiel zusammen mit Bäumer einen Brief an Marianne Weber: Nun zum Schluss, liebe Frau Weber, noch einen Vorschlag zum Guten. Pfeifen wir auf die ganze Frauenbewegung und nisten wir uns irgendwo am Busen der Natur ein. Glauben Sie mir, ein Busen ist was Schönes. Ich muss das wissen. Nach dem Gesetz, dass man erst die verlorenen Dinge erst recht schätzt. Bitte dies Prachtbeispiel von Galgenhumor zu würdigen. Ja, Ika Freudenberg hatte in der Tat die Gabe, schöne Momente in aller Tiefe auszukosten. Aber natürlich gab es bei ihr auch Momente der Verzweiflung, die sie unter anderem in lyrischen Texten verarbeitete. Eins ihrer Gedichte, das Gertrud Bäumer in ihrem Lebensbild in Gestalt und Wandel auch wiedergibt, beginnt mit den Worten »Mir träumt, ich wäre gestorben« und handelt davon, wie Ika Freudenberg von einem Engel davongetragen wird und noch ein letztes Mal auf die Erde zurückblickt. Ja, Ika Freudenberg arbeitete weiter, solange es ihre Kraft zuließ. 1910, 1911 schrieb sie noch ein Buch, das knapp 300, 350 Seiten starke Werk »Die Frau und die Kultur des öffentlichen Lebens«, was wirklich ein richtiger Rundumschlag ist. Man kann sagen, es ist wirklich ein Gesellschaftsentwurf für eine Gesellschaft, in der Frauen voll berufstätig sein können, in der sie gleichere Rechte haben und in der sie wirklich auch eine gesellschaftlich größere und präsentere Rolle spielen können. Bis 1911 leitete Ika Freudenberg auch noch Versammlungen, auch wenn ihr die Stimme da manchmal schon versagte und Gertrud Bäumer dann für sie übernahm. Im Dezember allerdings verschlechterte sich ihr Zustand so drastisch, dass das Ende absehbar wurde. Gertrud Bäumer war noch einmal aus Berlin angereist. Sie schreibt an Marianne Weber am 29. Dezember 1911: »Ich bin hier, um in Ikas Nähe zu sein, deren Krankheit seit etwa 14 Tagen in ein neues Stadium getreten ist. Man kann nun nur aus tiefster Seele hoffen, das eintritt, was jeden Augenblick erwartet wird. Ein Blutgerinnselerguss, der sie erlöst. Man kann an gar nichts anderes denken, neben dem verzweifelten Wunsch, dass dies aufhören möge.« 10 Tage später war Ika Freudenberg tot. Aber enden wollen wir doch mit einem Blick zurück ins Leben. Denn wenn Ika Freudenberg eins war, dann lebensfroh. »Es ist so was Lebendiges darum«, schrieb sie mal über die Frauenbewegung. Ihre Briefe, in fein geschwungener Kurrentschrift verfasst, vermitteln auch eine Vorstellung von dieser Lebensfreude. Leider sind Ika Freudenbergs Briefe in alle Himmelsrichtungen verstreut, weil sie selbst keinen Nachlass hinterlassen hat, in dem diese Briefe vielleicht hätten gesammelt werden können. Und das ist bedauerlich, aber um 1900 war es in der Tat nicht selten so, dass die Nachlässe von Frauen, so politisch aktiv sie auch gewesen sein mögen, nicht für aufbewahrenswert gehalten wurden. Aber glücklicherweise korrespondierte Ika Freudenberg sehr eifrig und lebhaft mit vielen Frauenrechtlerinnen und anderen prominenten Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, sodass immerhin in den Nachlässen etwa des Bundes Deutscher Frauenvereine oder von Ricarda Huch oder auch von der oben genannten Anna Papritz noch einige ihrer Briefe zu finden sind. Und die sind zum Teil eine wahre Wonne. Mit einem solchen Brief, zumindest in Auszügen, wollen wir hier dann auch enden. Der ist aus dem Jahr 1901 und eine Antwort auf einen Brief von besagter Anna Papritz, der zwar leider nicht überliefert ist, aber in der Königinstraße wohl auch schon für so einige Erheiterung gesorgt hatte. Ich habe inzwischen drin leicht gekürzt, die Auslassungszeichen mitzulesen erspare ich euch mal. »Also, liebster Papamann«, schreibt Ika Freudenberg, »ich hätte Ihnen längst geantwortet, nachdem ich Ihre famose Zuschrift vielfach verlesen, zuletzt in unserer Schlussvorstandssitzung, die gemütlich im Garten unter schönen alten Bäumen bei einer Erdbeerbowle stattfand. O süddeutsche Zuchtlosigkeit! Heute wurde ich auf eine höchst unsinnigliche Weise an Sie erinnert. An einem Orte, den der Anstand zu nennen verbietet, fand ich zu meinem Staunen ein Exemplar der Berliner Frauenzeitung mit ihrer Besprechung der Dresdner Bundestage. Es ergriff mich mächtig, dass Sie mir die Ehre erweisen, meinen Vortrag geistreich zu nennen, und neuen Tatendranges voll verließ ich die stille Klause. Welch seltsame Fügung! Und welche fruchtbare Anregung! Wäre es nicht gut, dieses Lokal und die aufnahmefähige Stimmung seiner Besucher für unsere Zwecke auszunutzen? Etwa einen Automaten, aus dem man je nach Bedarf ein Stück Rede von Lenchen Bonfort, ein Lispeln von Minna oder ein Gedröhn von Anita herausziehen könnte. Ach Gott! Ja, so schrieb Ika Freudenberg an Anna Papritz am 3. Juli 1901. Mit Minna ist Minna Kauer gemeint, mit Anita Augsburg, das waren zwei Frauenrechtlerinnen, mit denen Ika Freudenberg und auch Anna Papritz nicht immer so ganz auf einer Linie auflagen. Naja, und ob die Frauenbewegung nun Ika Freudenbergs fruchtbare Anregung aufgenommen hatte und tatsächlich feministische Redenspender auf öffentlichen Toiletten installiert hatte, das ist natürlich leider nicht überliefert, aber es steht zu bezweifeln, denn vielleicht befürchtete man auch, dass so eine Aktion für noch längere Schlangen vor Damentoiletten gesorgt hätte. Wer weiß. Ja, aus der öffentlichen Erinnerung ist Ika Freudenberg leider so gut wie verschwunden. Aber es hat sich ein bisschen was geändert. Es tut sich was. In München-Riem wurde 2004 eine Straße nach ihr benannt. Und auch gerade in München, dem Ort, wo sie hauptsächlich wirkte, da wird öfters mal wieder an sie erinnert. Der Verein für Fraueninteressen, wie gesagt, der existiert ja auch noch. Ja, und wer weiß, vielleicht wird ja auch in Ika Freudenbergs Heimatort Neuwied und in ihrem früheren Wohnort Wiesbaden irgendwann mal eine Ika Freudenbergstraße eingeweiht. Schön wäre es jedenfalls. Das war der zweite Streifzug durch die Frauengeschichte mit der Geschichtsdolmetscherin. Mein Name ist Bianca und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr zum Beispiel bei Apple Podcast mir ein paar Sternchen dalasst oder vielleicht auch Bewertungen auf den Podcast-Portalen eurer Wahl. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen bzw. wieder hören zum nächsten Streifzug durch die Frauengeschichte. Bis dann!